Wir fahren fort im Johannesevangelium, Kapitel 15, ab Vers 18. Ich lese bis Kapitel 16, Vers 4. Und da spricht Jesus: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hättet die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Und nun, Herr, bitten wir dich, dass du uns diese schweren Worte auftust, dass du sie in unser Herz sprichst, dass du unsere Herzen stärkst, ermutigst und tröstest. Amen. Wir sind ja in den Abschiedsreden vor der Kreuzigung Jesu. In diesen Reden bereitet er seine Jünger vor auf die Zeit seiner Abwesenheit. Und es betrifft nicht nur die drei Tage, in denen Jesus im Grab lag, sondern seine Worte sprechen auch von der Zeit nach seiner Himmelfahrt, also die ganze Gemeindezeit bis zu seiner Wiederkunft. Und daher betreffen sie auch uns als seine Gemeinde heute. Diese Reden Jesu sind für uns von größter Bedeutung. In dem vorangegangenen Abschnitt, den wir letzten Sonntag gehört haben, ging es um das Gebot der Liebe. Wer Jesus liebt, wird sein Wort lieben und ihm gehorchen. Für Kinder Gottes sollte das selbstverständlich sein. Das Reich Jesu ist ein Reich der Liebe, die allein von Gott ausgeht. Und nun spricht der Herr von dem Gegenstück zu seinem Reich der Liebe, nämlich der Welt. Wir sind noch nicht bei Jesus im Himmel, wir sind noch nicht bei ihm am Ziel angekommen, sondern wir leben noch mitten in dieser Welt. Diese Welt ist nicht das Reich der Liebe, sondern ein Reich des Hasses. Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Was meint Jesus also mit dem Begriff Welt? Warum hasst sie seine Jünger? Der Begriff Welt, griechisch Kosmos, bedeutet das Geordnete. Dieser Begriff bezeichnet im Neuen Testament meist die gefallene Schöpfung nach dem Sündenfall. Die Welt und insbesondere die von Gott getrennte Menschheit mit ihrer ganzen Lebensweise, mit ihrer Kultur, mit ihren gesellschaftlichen Einrichtungen, mit ihren Ideen, mit ihren Lehren, mit ihren Religionen. Satan wird als der Fürst dieser Welt bezeichnet. Die Welt ist der Herrschaftsbereich des Satans. Also das gesamte diesseitige System, in dem er regiert. Natürlich steht Gott noch über ihm. als der absolute Herrscher und setzt ihm die Grenzen, wie weit er gehen kann. Aber Satan ist der Gegenspieler Jesu. Er treibt alle Bereiche der Welt an, um gegen Gott und seinen Messias Jesus zu kämpfen. Er steht letztlich hinter Staat, hinter Politik, Wirtschaft, Religion, Kultur und Geistesleben. Das sind seine Handlungsfelder in dieser diesseitigen Welt. Und darum kann er auch bei der Versuchung Jesu ihm die Macht über die Welt anbieten, wenn er sich Satans Herrschaft unterordnet. Denn er besitzt diese Macht ja tatsächlich. Die Welt ist daher der Ort, wo das Böse und wo die Sünde zu Hause sind. In der Welt wird Macht und Gewalt zur Unterdrückung von Menschen ausgeübt. Menschen werden ausgebeutet, um ungerechten Gewinn zu machen. In der Welt werden falsche Götzen verehrt und alle Sünden begangen, die Gott verabscheut. In der Welt jagt man nichtigen und vergänglichen Vergnügungen nach. Die Welt ist das Gegenstück Satans zum Reich Christi und der Gemeinde. Sie steht daher unter Gottes Zorngericht. Aber dennoch hat Gott diese Welt geliebt, dass er ihr seinen Sohn Jesus Christus als den Retter gesandt hat. Johannes 3, Vers 16. Aber da gibt es einen Kampf. Weil der Satan Jesus Christus am meisten hasst, kämpft er permanent gegen ihn und er benutzt dazu seinen gesamten Herrschaftsbereich. Und nur deshalb hassen Satans Leute die Nachfolger Jesu. Eigentlich ist Jesus das Ziel ihres Hasses und nicht wir. Diese Feindschaft ist das Normalste der Welt und das müssen wir einfach akzeptieren. Die Welt kann und sie wird Nachfolger Jesu niemals lieben. Das ist unmöglich. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den wir verstehen müssen. Jesus zieht vor allem im Johannesevangelium mit dem Begriff Welt eine neue Trennungslinie. Galt für den Juden bisher die Trennung zwischen dem Volk Israel als Gottes erwähltem Volk und den Heidenvölkern, die Gott nicht kennen, so gilt jetzt, wer Jesus als den von Gott gesandten Messias ablehnt, gehört nicht zum Volk der Verheißung Abrahams, sondern zur Welt, also zum Bereich Satans. Und damit zieht sich diese Trennungslinie auch mitten durch das Volk Gottes hindurch, das Volk Israel. Und deshalb müssen wir, wenn Jesus von der Welt spricht, besonders auch an die religiöse Welt denken. Ja, zur damaligen Zeit waren es die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Jesus abgelehnt haben. Darum hassten die religiösen Eliten Jesus. Und darum kommen Nachfolger Jesu auch mit der religiösen Welt in Konflikt. Das irritiert uns vielleicht, wenn fromme Leute, die von Gott und Jesus und der Bibel reden, aber gleichzeitig Jesus verleugnen und die wahren Gläubigen hassen und verfolgen. Ja, der Herr sagt, den Nachfolgern Jesu wird von der frommen Welt sogar eine besondere Feindschaft zuteil. Ja, siehe Kapitel 16, die vier Verse, da sagt Jesus, ja, die werden euch aus ihren Synagogen ausschließen, euch aus ihren Gottesdiensten verbannen, euch aus ihrer Gemeinschaft ausschließen und ausgrenzen. Sie werden euch sogar im Namen Gottes töten. Ja, und das hat der Paulus getan vor seiner Berufung. Ihr werdet sogar von der frommen Welt verfolgt werden, nicht von den Zöllnern und den Huren. Bitte wundert euch nicht. Bitte regt euch darüber nicht auf. Das ist völlig normal. Sondern bereitet euch innerlich darauf vor. Und dann erklärt der Herr, warum. Vers 19. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also wir müssen das Wesen und den Auftrag der Gemeinde Gottes genau verstehen. Das ist für uns lebenswichtig, gerade in dieser Endzeit. Wie erwähnt, besteht diese unversöhnliche Gegnerschaft zwischen der Welt und den Jüngern Jesu. Jünger Jesu sind kein Teil dieser Welt, obwohl sie noch mitten in dieser Welt leben. Jesus hat sie aus diesem satanischen System herauserwählt. Das heißt, er hat sie herauserrettet und in das Reich seiner Liebe versetzt. Und darum bleibt die wahre Gemeinde Jesu immer ein Fremdkörper in dieser Welt. Die Gemeinde Jesu und die Welt, die sind niemals miteinander vereinbar. Die Gemeinde Jesu ist allein Gottes Werk. Sie wurde von Gott erwählt, sie wurde dazu bestimmt vor Grundlegung der Welt. Gott hat sie für sich selber berufen und begründet, damit sie seine wunderbare Gnade verherrlicht. Die Gemeinde Jesu ist das Haus Gottes, sie ist seine Familie. Sie enthält durch den Heiligen Geist neugezeugte Söhne. Die sind wie eine Familie in diesem Haus versammelt. Die Gemeinde ist auch der Tempel Gottes, ein geistliches Haus, in dem Gottes Herrlichkeit, seine Gegenwart wohnt. Die Stellung der Gemeinde Jesu ist einzigartig. Der Sohn Jesus Christus hat sie erlöst aus einer sündigen und dem Tod verfallenen Menschheit. Sie ist versöhnt mit Gott und herausgerufen aus der Welt. Sie ist erwählt und ausgesondert für Jesus allein. Jesus allein ist ihr einziges Fundament. Er ist der Schlussstein und ihr Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib. Also die Gläubigen sind seine Glieder. Sie bilden die Vervollständigung des Christusgottes. Die Gemeinde ist Gottes ausführendes Organ auf der Erde. Sie soll Jesus verherrlichen. Sie soll seinen Willen tun. Sie soll sein Wort bezeugen. Sie verkündigt als ein heiliges Priestertum die Herrlichkeiten Gottes. Der Heilige Geist erbaut die Gemeinde, er wirkt in ihr, er überführt, er bewirkt Buße und Glauben. Er erbaut die Gemeinde als geistliches Haus und erhält sie aufrecht. Die Gemeinde ist die aus der Welt herausgerufene, abgesonderte, heilige Versammlung. Die Neugeburt aus dem Geist, das ist die Voraussetzung, dass man ihr angehört. Sie ist durch Christus gerechtfertigt, sie ist geheiligt und herausgerettet aus dieser bösen Welt, aus dem Machtbereich Satans. Das sind die biblischen Aussagen über die Gemeinde Jesu. Kurz zusammengefasst. Daneben existiert noch eine Namenschristenheit, die sich auch christlich nennt. Sie hat nur eine äußere Form von Frömmigkeit, aber ist ansonsten eng mit der Welt verbunden. Sie ist daher nur eine Spielart von heidnisch-weltlicher Religion. Mit der hat die Welt auch keine Probleme. Daher ist es absolut wichtig, dass wir diese abgesonderte, diese herausgerufene Stellung der Gemeinde Jesu verstehen. Denn heute gibt es verschiedene postmoderne Versuche, Gemeinde und Welt irgendwie miteinander zu verbinden oder zu versöhnen. Und da sagt man, ja, wir müssen doch relevant sein in der Welt. Wir wollen doch etwas bewirken. Wir wollen die Welt etwas besser und etwas christlicher machen. Wir sind jetzt nicht mehr missionarisch, indem wir Menschen aus der Welt herausrufen zu Jesus, sondern wir sind missional. Das heißt, wir gehen in die Welt rein und wollen sie verändern. Ja, also so eine Ideologie steckt hinter diesen neuen theologischen Begriffsschöpfungen. Wenn das aber so ist, wenn das so wäre, dann verliert die Gemeinde ja ihre Stellung als die Herausgerufene. Sie wird zu einem Teil der Welt und sie erwartet, dass die Welt das ihre lieb hat. Wenn aber Gemeinde zu einem Teil der Welt wird, dann hört sie auf, Gemeinde Jesu zu sein. Und nun beschreibt der Herr Jesus weiter das Verhältnis zwischen der Gemeinde und der Welt, Vers 20. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Also es ist schockierend, was der Herr hier sagt. Er verheißt uns im Grunde genommen Verfolgungen. Zumal wir seit dem Zweiten Weltkrieg nur Frieden und Sicherheit und Freiheit gewöhnt sind. Wie gesagt, die Welt wird die wahren Kinder Gottes niemals lieben, weil sie Jesus hasst. Feindschaft und Verfolgung müssen wir als normal betrachten. Und das sagt das Neue Testament auch in anderen Stellen, 1. Johannes 4, Vers 5 oder was wir in der Schriftlesung gehört haben, 2. Timotheus 3, Vers 12. Böse Menschen treiben es immer schlimmer. Ja, das erleben wir heute. Und wie tut das die Welt? Indem sie unser Wort hält, steht da in manchen Übersetzungen. Dieses Wort Tereo, was da steht, bedeutet halten, festhalten. Es kann aber auch bedeuten beobachten, bewahren, bewachen. Die Schlachter-Übersetzung übersetzt es hier meines Erachtens richtig im negativen Sinn. Mit argwöhnisch Acht haben. Das heißt, die passen genau auf und lauern darauf, was wir sagen, um uns daraus einen Strick zu drehen. Ja, genauso haben die Religiösen das ja bei Jesus gemacht. Und auch das ist es, was wir heute erleben. Ja, es werden ideologische Denk- und Sprechverbote erlassen, ja, wie diese Gendersprache und noch weiteres. Und wer sich dem nicht beugt, der wird als das leibhaftig Böse angefeindet und diffamiert. Es könnte sein, dass das schon eine Vorstufe von Verfolgung ist. Der Herr Jesus hat uns Verfolgung verheißen. Die lange Zeit des Wohlstands war wohl eher eine Ausnahme. Ich möchte auch an dieser Stelle vor einem Irrtum warnen, nämlich dass eine Körperschaft des öffentlichen Rechts uns vor weltlicher Verfolgung bewahren könnte. Also ich habe sicher nichts dagegen, diesen Status anzunehmen. Und wir können diese Vorteile da mitnehmen, die sich da bieten, administrativer Art oder rechtlicher Art. Aber es muss uns klar sein, dass auch ein Rechtsstatus nicht die Feindschaft der Welt im Ansatz beseitigen kann. Denn die Welt bleibt die Welt. Auch der Staat als weltliche Macht ist ein Teil der Welt, er ist kein Teil von Gottes Reich. So, ich sage nicht, dass wir wieder vom Staat verfolgt werden, das wissen wir nicht, aber wir müssen wachsam und nüchtern bleiben. Wir dürfen uns nie in irgendeine Abhängigkeit von der Welt begeben oder gar ihren Beifall suchen. Auch Jakobus warnt, die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Da gibt es nur ein Entweder-Oder. Ja, und nun kommt der Herr zum Kern dieser Feindschaft der Welt. Vers 21. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Es ist kein Problem, dass wir von Gott sprechen. Das Problem ist der Name Jesus. Sein Name ist das große Ärgernis, das die Trennung und den Widerstand hervorruft. Die Menschen der Welt fühlen sich anscheinend bedroht von diesem Namen. Sie fürchten sich nicht vor Mohammed, vor Buddha oder Konfuzius oder ich weiß nicht wem, nur vor Jesus. Über Gott kann man mit den Menschen sehr gut diskutieren. Die meisten Menschen glauben an irgendeine höhere Macht, die sie Gott nennen. Aber an Gott glauben ist ja nichts Besonderes. Der Teufel und die Dämonen glauben auch an die Existenz Gottes, sagt Jakobus. Aber wenn es um Jesus geht, geht es automatisch immer auch um den Gott der Bibel. Und damit sind alle anderen Gottesvorstellungen ausgeschlossen. Und diesen Gott der Bibel, den kennen sie nicht und der ist ihren ganzen Vorstellungen fremd. Und deshalb müssen wir immer von Jesus reden und Jesus bezeugen. Nur dieser Name hat die Kraft, die Sünder zu erretten. Apostelgeschichte 4. Allein in diesem Namen ist das Heil. Und leider erleben wir es auch in unseren Tagen immer mehr, dass der Name Jesus aus den Predigten verschwindet in vielen Kirchen und Gemeinden. Was übrig bleibt, das ist eine christuslose Gemeinde mit einer kraftlosen Verkündigung. Im Grunde ist es diese Art von Gemeinde, die Bibel in Offenbarung 3, Vers 14 folgende beschreibt. Die Gemeinde von Laodicea, die weder heiß noch kalt ist, sondern lau. Ein bisschen christlich, ein bisschen Welt, alles bunt miteinander vermischt. Und da ist Buße nötig. Bleiben wir immer wachsam, dass Jesus immer das Zentrum unserer Gemeinde bleibt. Und jetzt redet der Herr über die religiöse Welt, Vers 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand über ihre Sünde. Die Sünde, um die es hier geht, sind jetzt nicht moralische Verfehlungen, Verstöße gegen göttliche Gebote, sondern es ist die eigentliche Sünde, nämlich dass sie Jesus ablehnen. Und das ist kein Versehen, das passiert bewusst, das passiert willentlich, absichtlich, obwohl sie genau Bescheid wissen. Denn sie haben damals sein Zeugnis gesehen und gehört. Und dennoch haben sie nicht an ihn geglaubt. Also der erste Zeuge für die Gottheit Jesu, den er hier nennt, das ist sein Wort. Nie hat ein Mensch jemals so geredet wie Jesus. Kein Religionsstifter hat jemals solche Worte gesprochen. Wer sein Wort hat, und die heutige Christenheit hat es im Übermaß, spätestens seit der Reformation, und Jesus und sein Erlösungswerk am Kreuz dennoch ablehnt und verleugnet, der hat keine Entschuldigung vor Gott. Denn Unwissenheit lässt Gott hier als Entschuldigung nicht gelten. Die Verantwortung derer, die im sogenannten christlichen Abendland leben, die ist ungleich höher als bei denen, die das Evangelium nie gehört haben. Vers 23, wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Also der Herr bringt es mit der Aussage nochmal auf den Punkt. Man kann nicht Jesus ablehnen und gleichzeitig Gott dienen. Man kann nicht Jesus verleugnen und sich gleichzeitig zum wahren Gott bekennen. Und wenn man sich noch so fromm und noch so christlich darstellt, wer Jesus verleugnet als den Sohn Gottes, der verleugnet auch den Vater. Vater und Sohn sind eine untrennbare Einheit. An Jesus scheiden sich buchstäblich die Geister. Jesus allein ist der Mittler. Er allein offenbart Gott als Vater. Und er allein ist der Weg zum Vatergott. Und da gibt es keine Toleranz gegenüber Religionen oder Sektierern. Und jetzt nennt der Herr noch den zweiten Zeugen, der ihn als den Sohn Gottes bezeugt. Vers 24. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Also der erste Zeuge seiner Gottessohnschaft war sein Wort. Und der zweite Zeuge, das sind jetzt die göttlichen Zeichen und Wunder, die er getan hat. Mit denen hat Gott sein Wort als das Wort Gottes bestätigt. Die Menschen in Israel, die hatten diese Werke gesehen, aber trotzdem nicht geglaubt. Ja, da wundert man sich doch, wie das möglich ist. Sollten denn solche göttlichen Wunder nicht jeder Mann überzeugt haben? Vers 25, doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Und der Herr zitiert hier Psalm 65, Vers 5. Sie lehnen mich ohne Grund, ohne Ursache ab. In diesem Psalm bezieht der Herr Jesus jetzt die Leiden Davids durch seine Feinde prophetisch auf sich. Gott war ja damals mit David. Und Davids Feinde waren daher auch immer Gottes Feinde. Die Ursache aller Feindschaft gegen Jesus ist letztlich die Liebe zur Welt. Weltliche Macht, weltliche Größe und Reichtum und Ansehen, das waren ihre Götzen. Das war der eigentliche Grund ihrer Ablehnung und nicht irgendein Fehlverhalten Jesu. Aber damit ist die Rede Jesu nicht zu Ende. Das wäre ein bisschen traurig. Jetzt kommt nämlich die gute Nachricht, das Evangelium. Nämlich, wie Gott trotzdem mit dem Unglauben und der Ablehnung der Menschen fertig wird. Das finde ich wunderbar. Und das ist auch der Grund für uns als Zeugen Jesu. Das ist entscheidend dafür, wie wir das Evangelium bezeugen sollen. Damit dieses Zeugnis eine Wirkung hat, damit es Glauben bewirkt. Das ist sehr ermutigend jetzt für uns. Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Herr Jesus ging nach seiner Kreuzigung und Auferstehung zu seinem Vater in den Himmel. Und jetzt kommt noch eine dritte Person ins Spiel, die nicht der Vater und nicht der Sohn ist. Diese Person wird der Beistand genannt. In manchen Übersetzungen auch der Tröster. Mir gefällt Beistand am besten. Dieser Beistand ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht irgendeine unpersönliche Kraft, sondern er hat personale Eigenschaften, genauso wie der Vater und der Sohn auch. Und dieser Beistand, der nimmt jetzt nach der Himmelfahrt Jesu eine besondere, wichtige Aufgabe ein, wahr. Er soll nämlich von Jesus Zeugnis geben. Das heißt, Jesus als den Sohn Gottes bestätigen. Und der Heilige Geist löst damit das Zeugnis Jesu durch die Zeichen und Wunder ab. Siehe Vers 24. Das Wort Jesu bleibt weiter bestehen als der erste Zeuge. Und der Heilige Geist, der erinnert jetzt an das Wort Jesu und der lehrt das Wort Jesu. Kapitel 14, 26. Der Heilige Geist ist ein Geist des Wortes und ein Geist der Wahrheit. Und auf diese Weise haben wir jetzt im Johannesevangelium die Dreieinigkeit Gottes bezeugt. Und das ist wichtig für unser Zeugnis, dass wir die Dreieinigkeit verstehen. Nämlich, dass wir verstehen, wie Gott an uns wirkt. Dreieinigkeit ist ja immer ein bisschen schwierig für uns. Ein schwieriger Ansatz ist, wenn wir die Dreieinigkeit nur materiell verstehen wollen. Also, dass Gott aus drei Personen in einer besteht. Ja, es ist eine wichtige Lehre, muss man halt glauben. Ja, das ist natürlich grundsätzlich richtig, aber das ist kaum vorstellbar. Also, da setzt unser Vorstellungsvermögen ein bisschen aus. Kann keiner so wirklich nachvollziehen, also ich nicht. Also deswegen besser nicht darüber diskutieren, das bringt nichts. Die Bibel zeigt uns hier im Johannesevangelium einen anderen Weg, einen anderen Zugang. Sie versteht nämlich den dreieinigen Gott in erster Linie funktional, das heißt von den Aufgaben der drei Personen her betrachtet, ja, von ihrem Wirken her gesehen. Und dann wird auch klar, warum Gott dreieinig sein muss. Ich fand es unheimlich spannend. Und es geht so. Gott, der Vater, liebt diese Welt. Er sucht Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Aber die Welt ist durch ihre Sünde vollständig von Gott getrennt. Gott überwindet diese Trennung nur, indem er selbst Mensch auf der Erde wird. Er sendet nämlich den Sohn Jesus Christus als den Mittler. Aber der Sohn wird von einem Großteil der Menschen in seinem Volk als Messias abgelehnt. Er wird von Gottlosen und Sündern gekreuzigt. Er stirbt und er steht wieder auf. Der Sohn hinterlässt die 11 Jünger und noch ein paar weitere als Gläubige und kehrt zum Vater zurück. Und dann bittet der Sohn den Vater, den Heiligen Geist als Beistand zu seinen Jüngern zu senden. Haben wir in Kapitel 14 gelesen. Warum bittet jetzt der Sohn den Vater? Warum kann der Vater nicht einfach selber den Beistand schicken? Weil es die Aufgabe des Sohnes ist. Er ist der Mittler. Und dann kommt der Beistand an Pfingsten und nimmt Wohnung in den Jüngern. Und damit wohnt Jesus durch den Heiligen Geist in ihren Herzen und in unseren Herzen. Er ist nicht nur wie vorher außerhalb. Und durch diese Kraft des göttlichen Beistands fangen die Jünger jetzt an, Jesus zu bezeugen. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er bezeugt immer Jesus als den Erlöser. Er macht Jesus groß, er weist auf Jesus hin. Und das tut er durch die Worte seiner Jünger, indem er sie befähigt und als seine Zeugen gebraucht. Und das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist redet immer von Jesus und führt zu Jesus hin, dem Sohn Gottes. Man könnte ihn vergleichen mit einem Bühnenbeleuchter im Theater oder im Konzert. Ja, der beleuchtet immer einen Schauspieler oder einen Sänger und führt da immer den Scheinwerfern nach. Der beleuchtet sich nie selber. Ein Geist, der sich selber oder irgendwas anderes, Wunder, Gaben, Heilungen, Menschen oder was weiß ich, in den Mittelpunkt stellt und nicht Jesus. Das ist ein falscher Geist, das ist ein dämonischer Irrgeist, eine Fälschung der Finsternis. Denn das Zeugnis von Jesus ist das Kennzeichen des wahren Heiligen Geistes. Und so führt jetzt der Heilige Geist als der göttliche Beistand die Menschen zum Sohn. Denn die Menschen, die brauchen einen göttlichen Beistand, damit sie glauben können an Jesus. Das schaffen die nicht von sich aus sich selber. Der Heilige Geist überführt sie und dann kommen sie in Buße und Umkehr von ihrer Gottlosigkeit zum Sohn. Und der Sohn wieder als der Mittler, der bringt den Glauben jetzt zum Vater. Denn er ist der Mittler. Er ist der einzige Weg zum Vater. Jesus kann auf dem Weg zu Gott nicht einfach übersprungen werden. Und dann bittet der Sohn den Vater, der gehört zu mir, den habe ich mit meinem Blut erlöst. Der hängt sich an mich mit seinem ganzen Vertrauen. Bitte gib dem auch den Heiligen Geist. Und dann sendet der Vater den Heiligen Geist. Und dann geschieht die Wiedergeburt. Der Glaubende empfängt den Heiligen Geist und er wird zu einer neuen Schöpfung. Und er wird da hineingenommen in diese Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn, in die Familie Gottes. Und dann schließt sich der Kreis der Dreieinigkeit wieder. Das Zeugnis des Heiligen Geistes von Jesus geht dann wieder weiter durch den Glaubenden zur Welt. Auch er zeugt wieder vor der Welt von Jesus. Und der Heilige Geist wirkt durch das Zeugnis und er zieht erneut Menschen aus der Welt zu Jesus. Ich denke, nun verstehen wir das Geheimnis der Dreieinigkeit. Es sind drei göttliche Personen, die in einer vollkommenen Einheit und Übereinstimmung miteinander handeln. Die Dreieinigkeit, das ist die Art und Weise, wie der eine Gott seiner Schöpfung gegenübertritt und erlösend in ihr wirkt. Und jetzt ist für unser Zeugnis als Jesus-Nachfolger entscheidend, dass wir die Dreieinigkeit Gottes in diesem Sinn richtig verstehen. Das Erste, damit der Heilige Geist wirken kann an ungläubigen Menschen, müssen wir unbedingt den Namen Jesus bezeugen. Wir sprechen nicht nur von Gott, von Kirche oder Glauben allgemein oder über schwierige theologische Fragen, warum Gott das Leid zulässt oder von Kreuzzügen oder ich weiß nicht was. Wir müssen von Jesus sprechen und Jesus bezeugen, wer er ist und was er uns bedeutet. Vielleicht kann so ein schlichtes Zeugnis, wie wir sagen können, ich liebe Jesus, er hat mir meine Sünden vergeben, er hat mir ewiges Leben geschenkt. Und wenn ich heute Nacht sterbe, gehe ich zu Jesus in den Himmel. Vielleicht kann so ein Zeugnis mehr bewirken als ein gelehrter theologischer oder wissenschaftlicher Vortrag. Und zweitens, versuchen wir bitte nicht, die Arbeit des Heiligen Geistes zu tun. Nämlich indem wir uns bemühen, die Menschen mit unseren Argumenten zu überzeugen und zum Glauben zu bringen. Das hat noch nie funktioniert. Das können wir nicht. Nie hat jemals ein Mensch einen anderen bekehrt. Allein der Heilige Geist hat diese Aufgabe, die Menschen zu überführen und zum Glauben an Jesus zu führen. Nicht ich. Also ich finde das entlastend. Ja, schauen wir in die Welt heute. Was für ein Zeugnis von Jesus braucht die Welt heute? Von uns? Also nach meiner persönlichen Einschätzung befinden wir uns in den letzten Wehen vor der Wiederkunft Jesu. Vor 2,5 Jahren hat das begonnen mit Corona. Das hat ja die ganze Welt betroffen, nicht nur Deutschland. Und es hat zu Veränderungen geführt, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Und jetzt stehen wir mitten im Krieg und in einer unvorstellbaren Teuerung. Und ich denke, viele Menschen ahnen, dass ihnen Schlimmes bevorsteht. Aber nach der Offenbarung müssen diese Dinge geschehen, bevor Jesus wiederkommt. Ja, das müssen auch wir als Kinder Gottes zur Kenntnis nehmen und auch selbst annehmen. Diese Welt geht den Gerichten Gottes entgegen. Wir sehen, wie diese Generation, wie keine andere, darauf vorbereitet wird. Einmal das Mahlzeichen des Antichristen, des falschen satanischen Erlösers anzunehmen. Wohlstandspredigten werden jetzt niemand mehr helfen. Ich denke, unser Zeugnis muss jetzt vor allem darin bestehen, dass wir die Menschen aus der Welt herausrufen. Zu Jesus als demjenigen, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Nämlich vor den Zorngerichten Gottes über eine immer antichristlicher werdende Welt. Denn wer den Sohn hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist die gute Botschaft. Möge Gott uns in diesen Tagen dieses Zeugnis schenken, dass er noch in den letzten Gnadensekunden noch viele Sünder aus der Welt herausrettet zu Jesus. Amen.